Hi, ich bin Elli.
Und ich bin Kathi.
Und willkommen zu Makaber. Ja, nachdem wir eben gerade schon wieder Mikrofonprobleme hatten, geht es jetzt heute hoffentlich mit gutem Ton in den Fall Ruth Paul.
Ruth Plaue.
Plaue, okay.
Plaue, wie die Farbe.
Plaue oder Blaue?
Blaue.
Okay, weil das hört sich an wie Plaue.
Okay, nein, Blaue, wie die Farbe Blau.
Okay.
Sie war eine deutsche Mörderin, die gemeinsam mit ihrem Geliebten ihren Ehemann getötet hat.
Ah, ja.
Mhm.
Pärchenmörder.
Ja.
Sehr viele von tatsächlich.
Ja. Ruth Plaue. Und ja, ich sag Ruth, weil ich nicht weiß, wie ich den Namen, auch wenn er deutsch ist und sie 1914 geboren wurde, anders aussprechen soll.
Wir hatten ja bei Google nachgeguckt. Und Google sagt, deutsche Aussprache wäre Ruth.
Ja,
also
aber das
ist R-U-U-T.
Das macht mein Gehirn nicht mit.
Also das erstens und zweitens hört sich das echt doof an.
Ja. Also Ruth Plaue wurde am 2. April 1914 in Breslau geboren. Sie war das älteste von drei Kindern. Ihr Vater war Karl Heine. Er kam aus einer Fleischfabrikantenfamilie aus Halberstadt und war selber selbstständiger Wurst- und Fleischwarenvertreter. Über ihre Geschwister und ihre Mutter weiß ich nichts.
Schön.
Ja. 1914, also kurz nach ihrer Geburt, zog die Familie zu Verwandten nach Halberstadt, Stadt. Hier besuchte Ruth dann die Volksschule und später dann ein Lyzeum. Das ist eine höhere Mädchenschule oder höhere Tochterschule, wie man es dann genannt hat.
Ja, dann wird dann wieder bestimmt schön Benehmen beigebracht.
Vergleichbar mit Sekundarstufe 1, also mittlere Reife.
Cool.
Ja, das habe ich mir extra deswegen aufgeschrieben, weil ich wusste, dass der Kommentar von Elli kommt.
Trotzdem hatten sie bestimmt ein Fach namens Haushaltsführung oder irgendwie sowas.
Vermutlich. 1925, also da war sie dann circa 11 Jahre, weil ich habe kein genaues Datum, zog die Familie wegen Karls beruflicher Tätigkeit nach Hamburg. Hier machte Ruth dann 1929 ihre mittlere Reife an der Mittelschule Hamburg-Klugstedt.
Also mit 15. Hab ich jetzt richtig gerechnet?
1914 bis 1929.
Ich bin so gut 15.
Ja. Wer weiß, vielleicht war es damals anders. Okay. Nach ihrem Schulabschluss besuchte sie eine Hauswirtschaftsschule. Von April bis September 1930 eine Handelsschule.
Das ist aber schon...
Ja.
Ich meine, in den 30ern war es gängiger, dass Frauen gearbeitet haben, als tatsächlich zum Beispiel in den 50ern, zumindest in Westdeutschland. Aber trotzdem nicht gerade ungewöhnlich.
Ja.
Finde ich erstaunlich.
Ja.
Gar nicht schlecht.
Sie erhielt dann eine Anstellung in der Klinik Friedrichsberg und erledigte hier einfache Labortätigkeiten und Schreibarbeiten und begann dann eine Ausbildung an der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf als Laborantin Ende 1930. 1933 wurde sie fristlos gekündigt. Sie hatte mehrere Briefe ihres Vorgesetzten unterschlagen.
Ja.
Ebenfalls 1933 heiratete sie den Assistenzarzt Wolfgang Trautmann. Sie hatte ihn bei der Arbeit kennengelernt. Jedoch bereits am 29. November 1933 ließ Wolfgang die Ehe für nichtig erklären. Er ließ sie annullieren.
Aber er hat nicht lange gehalten.
Denn er hatte erfahren, dass sie eine Urkundenfälschung begangen hatte.
Weißt du, was für eine Urkunde?
Nein.
Okay, ja, meistens wird das immer nicht festgehalten.
Ja.
Musste man beim Annullieren so einen Grund vorlegen oder sowas.
Ja. Ein psychiatrischer Gutachter erklärte sie zum Tatzeitpunkt für unzurechnungsfähig. Aufgrund einer periodisch auftretenden Gemütskrankheit.
Also war sie depressiv?
Ja.
Also diese Beschreibung, ne, depressive Phasen, du bist ja nicht immer 100 Stunden am Stück depressiv. Du hast natürlich deine Phasen, aber sie war depressiv und deswegen war sie nicht zurechnungsfähig?
Ja, weil es trat ja nur periodisch auf.
Ja, toll, tun meine Depressionen auch nur.
Ja. Ja.
Und dann ist, okay, sie war nicht zurechnungsfähig. Ja, okay.
Ja.
Bei seiner Einschätzung ist okay.
Hm. Sie war halt nicht zurechnungsfähig. Mhm. Daher wurde auch kein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Stattdessen wurde sie psychotherapeutisch behandelt. Und ich denke, dass daher auch nicht bekannt ist, was für eine Urkundenfälschung sie bekannt hat, weil es gab kein Strafverfahren gegen sie. Sie wurde einfach nur in die Klinik geschickt.
Ja, es wird sicherlich ja irgendwie was mit der Arbeit zu tun haben.
Vermute ich mal. Sie und Wolfgang pflegten weiterhin eine sexuelle Beziehung zueinander.
Also ich will nicht mit dir verheiratet sein, weil du hast eine Unterschrift gefälscht.
Aber Sex mit dir ist okay.
Das ist okay, ja.
Ja.
Ja, klar. Ja.
Im Dezember 1930 erlitt sie eine Fehlgeburt.
War sie dann noch in der Anstalt, weißt du das?
Das weiß ich nicht. Daraufhin beging sie weiterhin Straftaten und begann sich zu prostituieren, um Wolfgang finanziell zu unterstützen.
Der Typ, der die Ehe hat annullieren lassen. Ja klar, es ist der super Kerl, für den gehe ich anschaffen.
Habe ich auch gedacht, ja.
Ja,
genau. Ja, hm? Ja. Vor allem, er ist angehender Arzt.
Ja eben, wie schlimm kann es ihm finanziell gegangen sein?
Ab März 1935 arbeitete sie als Kontoristin.
Also Buchhalterin.
Ich habe das extra gegoogelt. Das ist ein Begriff für einen Angestellten, der Büro- und Verwaltungsarbeiten, wie zum Beispiel Registrurarbeiten, Karteiführung oder das Schreiben von Adressen in einem kaufmännischen Betrieb erledigt.
Aber Kontoristin?
Ja.
Die Worte passen nicht für mich zusammen. Aber ist okay.
Ja. Gut.
Also war sie Kauffrau für Büromanagement.
Oder Büroassistenz, ja. hier fingierte sie unter anderem zahlreiche Aufträge, um Provisionszuschüsse zu erhalten.
Sie hat Provision bekommen für Büroarbeit?
Offensichtlich.
Okay.
Im Oktober 1925, das Datum kann nicht stimmen.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich 35
35, sein. Es soll eine 3 sein, entschuldigt bitte. Im Oktober 1935 wurde sie zu 9 Monaten Gefängnisstrafe wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Unterschlagung verurteilt vom Schöpfengericht in Hamburg.
Ich meine, nicht verwunderlich. Weil sie dann ja scheinbar schon das zweite Mal straffällig wurde.
Ja.
Und offensichtlich war sie jetzt zurechnungsfähig.
Ja. Sie wurde ja jetzt auch behandelt.
Ja.
Nach der Haftentlassung zog sie in eine kleine Wohnung, die ihre Eltern für sie organisiert hatten. Ab Frühjahr 1936 arbeitete sie in einem Maklerbüro als Stenotypistin und Kontoristin.
Steno würde ich auch gerne können.
Ja, das ist eine super Fähigkeit.
Würde ich total gerne können.
Ja.
Ich gucke mir ja auch immer die Fälle bei YouTube an, vor Gericht, so diverse, verschiedene.
Ja.
Und wenn die denn da sitzen mit ihrer komischen kleinen Tastatur, das ist ja nicht eine normale Tastatur.
Ja.
Und dann tippeln die. Und es gibt jetzt auch schon neueste Technik. Da haben die wie so eine Maske auf dem Mund.
Hm.
Und dann, ich weiß nicht, ob sie es reinsprechen oder steuern mit der Zunge oder was. Keine Ahnung. Und so wird denn das, werden dann die Transkripte erstellt. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt musst du nicht nur Steno können, jetzt musst du auch noch. Also, ja.
Mhm. Und Steno ist wirklich schwer. Vor allem, tipp mal was komplett anderes als das, was gesagt wird. Das ist wirklich. Deswegen mag ich auch nicht so gerne reden, während ich tippe, weil ich tippe währenddessen. Ein Wort in dem, was ich tippe, ist dann immer das, was ich gesagt habe. Mindestens ein Wort.
Nee, das kriege ich tatsächlich hin, das stört mich nicht. Aber Steno ist ja nochmal anders.
Ja. Das weil wenn du die Wörter ja auch nicht aussprichst,
du, machst ja, du hörst ja. Was, du sagst was, du tippst was. Das wären ja quasi 3 Ebenen schon wieder.
Also das ist wirklich, ist schon heftig.
Ja.
So, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, sie arbeitet als Stenotypin und Kontoristin. Dann lernte sie im gleichen Jahr einen angehenden Handelsschifffahrtsoffizier kennen. Dieser wurde am 17. April 1913 geboren, war also ein Jahr älter als sie. Und wurde beschrieben als offener, ehrlicher, ruhiger, lebensfroher, optimistischer und unkomplizierter Mann.
Mhm.
Diesen unterstützte sie beim Aufbau eines Fuhrunternehmens in Hamburg. Und 4 Jahre später heirateten die beiden.
Ja, Aber lass mich raten, ihren anderen Typen hat sie immer noch.
Nein.
Echt den nicht?
Hat sie nicht mehr. Nein.
Okay.
Nein, er ist, also Wolfgang ist nicht ihr Mittäter.
Ah, okay. Hätte ich jetzt gedacht, weil sie den ja irgendwie trotz der tollen Art und Weise, wie er sie behandelt hat, ja nicht loslassen konnte.
Hab ich auch gedacht, ja. Habe ich ursprünglich auch gedacht. Ich muss mal kurz was trinken. Ihr Mann John Blaue, so hieß er nämlich, wurde kurz nach Eheschließung in die Marine eingezogen. Dort war er stationiert in Gottenhagen. Zu dieser Zeit lebte das Paar in Danzig.
Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo Gottenhagen ist.
Kein Plan. Nicht in der Nähe von Danzig. Ruth arbeitete in Danzig bis 1942 in der Bibliothek der Deutschen Werke. In dieser Zeit wurde John dann von Gottenhagen nach Norwegen versetzt. Dort hatte er eine Affäre mit einer Marinehelferin. Daraus ging eine Tochter hervor. Diese verstarb im Alter von 3 Monaten an Diphtherie.
Ach, Diphtherie ist echt böse.
Mhm.
Diphtherie ist so böse. Deswegen haben wir Gott sei Dank Impfpflicht dafür.
Ja. 1943 wurde auch Ruth zum Wehrdienst eingezogen. Sie absolvierte ihre Ausbildung in Hagenow. Wo das liegt, weiß ich.
Was sollte sie denn machen beim Militärdienst?
Sie wurde bis 1944 als Scheinwerferführerin bei Bremen eingesetzt. Wir befinden uns mitten im Zweiten Weltkrieg.
Ist mir klar, dass wir mitten im Zweiten Weltkrieg sind, aber ich finde Scheinwerferführerin trotzdem eine total geile Jobbezeichnung.
Ich auch. Ich musste das Wort auch zweimal lesen, um zu begreifen, was ich mir gerade... Ja. Jedoch wurde sie wegen mehrerer Nervenzusammenbrüchen aus dem Wehrdienst entlassen.
Scheinwerferführer, hast du nachgelesen, was man da machen musste?
Nein. Weil sie offensichtlich Scheinwerfer geführt hat.
Ja, aber weshalb? Musste sie die Flugzeuge, die Bomben abwerfen, beleuchten oder was?
Möglich. Ellie googelt das jetzt.
Ich google das jetzt, ja, weil mich interessiert, ob das vielleicht mit ihren Nervenzusammenbrüchen zu tun hat.
Kurz nach ihren Nervenzusammenbrüchen, ich denke, ihre Nervenzusammenbrüche liegen daher, dass sie vorher schon unter Depressionen litt, ihr Mann sie betrogen hat, seine Tochter tot ist, sie das wusste, es ist wichtig, sie wusste, dass er sie betrogen hat. Mhm. Und vielleicht generell mit der Kriegssituation. Ich meine, Bremen wurde auch oft bombardiert.
Richtig schlimm bombardiert sogar.
Das macht natürlich, ne, also machen wir uns nichts vor, die Leute damals, dass die zwischendurch da an den Nerven gezerrt haben und das psychisch doch eine sehr belastende Situation war, das glaube ich auch ohne da.
Also tatsächlich laut Google, ohne jetzt groß total ins Detail zu gehen, sind das tatsächlich die gewesen, die Luftangriffe beleuchtet haben, dass man sieht, wo die Angriffe herkommen.
Das ist wirklich belastend.
Oh, das glaube ich aber auch.
Das ist wirklich belastend.
Und jeden Moment könnte die Bombe auf dich abgeworfen werden.
Ja, vor allem, die sehen dich ja dann erst recht.
Ja, davon abgesehen, ja. Puh, gruselig.
Okay, okay. Nach ihrer Entlassung aus dem Wehrdienst zog Ruth in eine Dachgeschosswohnung in Elmshorn. Hier gründete sie im Sommer 1945 die Leihbücherei und Kunstwerbehandlung Blaue Stube.
Und ihr Mann ist nicht bei ihr?
Na, er war ja jetzt immer noch im Wehrdienst.
Im Sommer 45?
Ja.
Okay.
Nach Kriegsende wurde er nämlich für die britische Besatzungsmacht in Kiel tätig.
Ah, okay. Alles klar.
Ruth nahm zu der Zeit einen Untermieter auf. Dies war der 21-jährige Horst Buchholz. Er war Holzbildhauer und ein ehemaliger Luftwaffenpilot.
Okay. Und er ist vermutlich der Mittäter gewesen. Ja. Ja.
Kurz darauf begannen die beiden eine Affäre.
Ja, genau. Ich wusste das doch.
Johns Dienstzeit endete im April 1946. Er kehrte dann natürlich nach Elmshorn zurück und erfuhr dann von dem außerehelichen Verhältnis seiner Frau. Es heißt, er zeigte sich tolerant und ließ Horst weiter bei ihnen wohnen.
Moment, Moment, Moment. Die haben dann alle drei zusammengelebt?
Ja. Er war der Untermieter. Ruth und Paul und John. Ja.
Okay. Man könnte sagen, sehr progressiv. Heute würde man dazu Thruple sagen. Oder sie sind in einer polyamorösen Beziehung. Damals würde ich denken, okay. Sehr ungewöhnlich. Wahrscheinlich wollte er nebenbei auch noch sein Liebchen haben oder sowas. Wer weiß.
Wer weiß. Ruth äußerte sich rückblickend dazu wie folgt. Man muss noch verstehen, dass mein Mann mich als sein Eigentum ansah. In der Hauptsache war ich für meinen Mann, fürs Bett, Hausfrau, Ehefrau. Das hieß für meinen Mann, einzig für ihn sorgen und dauernd zur Verfügung stehen. Ich hatte doch wirklich nicht die ganze Zeit zu Hause gesessen und gestrickt. Lieber Gott, mein Leben war doch inzwischen weitergegangen. Das musste er doch einsehen. Ich war verzweifelt, ich wurde unglücklich zerrissen. Horst Buchholz war da meine Rettung. Wenn er nicht gewesen wäre, ich glaube, ich wäre fortgelaufen. Es kam immer öfter zu häuslichen Spannungen, bis John Blaue im November 1946 spurlos verschwand.
Ich bin tatsächlich nicht überrascht davon, dass sie das so empfand. Ich glaube, vielen Frauen in der Nachkriegszeit ging das sehr so, weil sie während der Kriegszeit entweder auf sich alleine gestellt waren, die Männer, Brüder, Väter waren alle an der Front.
Ja.
Beziehungsweise ja auch auf einmal nicht mehr nur Hausfrauen waren, was ja der Standard war, nachdem man geheiratet hat, sondern tatsächlich selbst Geld verdient haben und dann diese Freiheiten und diese Selbstentscheidung aufgeben zu müssen, ne?
Ja.
Glaube ich, dass das vielen Frauen so ging, dass es nicht ungewöhnlich war. Stell mir vor, wir müssten jetzt auf einmal, wir sind beide 30, über 30 und wir müssten jetzt auf einmal Hausfrau und Mütterchen nur noch spielen. Was anderes
gibt's nicht mehr. Es wäre super anstrengend für mich. Ja. Also als ich das gelesen habe, ihre Äußerung dazu war auch so, ich kann es tatsächlich irgendwo nachvollziehen, dass sie das so empfunden hat.
Ja, entschuldigt kein Mord?
Nein, definitiv nicht. Definitiv
aber
nicht.
Nachvollziehbar.
Pepe, das ist mein Fuß.
Ja, Pepe wollte schon unter meine Decke kuscheln, aber ich sitze nicht richtig genug für ihn. Daher ist er jetzt wahrscheinlich an deinem Fuß.
Er ist unter meiner Decke.
Ja, und er wollte unter die Decke, aber ich sitze nicht richtig. Und
auf dem Fußboden. Jetzt ist er unter der Decke. Die ist nämlich so schön gespannt, weil ich so komisch sitze. So. Genau, wie gesagt, also er verschwand, jetzt muss ich nochmal nachgucken, was ich gesagt
habe. Im Sommer
1946. Im November 1946 spurlos.
Okay. Ja, er verschwand.
So, und jetzt springen wir ein bisschen in der Zeit hin und her.
Okay.
Im Juni 1947 wurde in einer Kiesgrube bei Elmshorn im Wasser einer Männerleiche mit eingeschlagenem Schädel gefunden. Die Leiche war nackt, aber in eine Wolldecke und ein weißes Leintuch gehüllt.
Ach, das war dumm.
Mit Draht und Strick verschnürt und steckte in einem Seesack.
Das war dumm. Grundsätzlich ist eine Kiesgrube nur... Okay. Ich gebe jetzt keine Tipps an Leute, die andere Leute umbringen möchten. Ihr hört jetzt bitte nicht mehr zu. Sucht euch Hilfe. Aber grundsätzlich ist eine Kiesgrube, eine Leiche zu entsorgen, eine ziemlich schlaue Sache. Du hast da einen gewissen Kalkanteil, wie wir schon gelernt haben, durch diverse andere Fälle. Kalk beschleunigt die Zersetzung des Gewebes.
Ja.
Von daher wäre das gar nicht eine dumme Ablage gewesen, richtig schön in eine Kiesgrube eingebuddelt. Aber
wenn sie nicht eingewickelt hätten in eine Wolldecke und dann noch in einen Seesack gesteckt hätten,
aha.
Ich glaube, das wussten sie einfach nicht.
Nein, vermutlich nicht. Man denkt sich halt, ist eine Grube und Kies ist ja leicht aufzuschütten und so weiter, aber es ist halt immer im Kies auch immer ein gewisser Kalkanteil, der halt hilfreich gewesen wäre in dem Moment. Nicht so gut wie eine Kalkgrube, aber trotzdem gut.
Ja.
Ja, das war nicht so schlau.
So, wie gesagt, sie haben ihn eingewickelt in eine Wolldecke, in einen Seesack gesteckt und in die Kiesgrube geworfen. Der Seesack wiederum war mit Mauerstein beschwert.
Was?
Ja. Und warum? Die, weiß ich nicht, vielleicht weil da auch Wasser war.
Ah, das ist natürlich möglich, wenn da mehr Hochwasser stand, wussten sie vielleicht gar nicht, dass sie ihn in eine Kiesgrube werfen, sondern die war vielleicht gerade überschwemmt und sie dachten, sie werfen sie in einen See oder so. Das möglich. Hätte denn Sinn gemacht.
Die Leiche wies bereits einen starken Verwesungszustand auf.
Klar, nach fast einem Dreivierteljahr.
Daher konnte die Leiche trotz eines Goldzahns und einer Narbe von einer Blinddarm-OP nicht identifiziert werden.
Narbe von der Blinddarm-OP. Heute hast du keine mehr.
Am 10. März 1948, also circa 9 Monate, nachdem die Leiche gefunden wurde, meldete Ruth ihren Ehemann bei der Kriminalpolizei von Elmshorn als vermisst.
Wie bitte, was?
Ja.
Damit sie ihn für tot erklären lassen kann, damit sie ihren Typen heiraten kann, bestimmt. Denn ansonsten macht das nach so langer Zeit keinen Sinn, ihn als vermisst zu melden.
Nein. Im gleichen Jahr verkaufte sie die blaue Stube und zog mit Horst Buchholz nach Buchholz.
Okay.
Deswegen habe ich das extra so aufgeschrieben, weil ich fand das witzig.
Okay, ja. Ja, die Buchholzen leben jetzt in Buchholz.
Ja. Kurz darauf zogen sie aber auch schon wieder um nach Gemmelsbach im Schwarzwald. Also doch ein ordentliches Stück weit weg.
Ich wollte gerade sagen, komm mal rum hier.
Ja. Die beiden versteckten ihre Beziehung nicht mehr. Und Horst schnitzte häufig Madonnen, deren Gesicht Bruce ähnelten.
Oh, er war verlobt.
Ja, voll niedlich. Jetzt der Punkt, warum man nicht vermutet hat, dass diese Leiche John ist. Beziehungsweise warum es auch nicht auffiel, dass sie ihn so spät vermisst gemeldet hat. In der Nachkriegszeit gab es viele Vermisstenfälle.
Ja, definitiv.
Für die Polizei zu bearbeiten. So viele, dass sie dem gar nicht hinterherkamen, dass einiges wirklich Jahre dauerte, bis sie sich das angeguckt haben oder bis sie auch nur ansatzweise eine Spur hatten. Aufgrund dessen dauerte es bis 15. Juni 1949, bis Ruth überhaupt befragt wurde zum Verschwinden ihres Ehemannes.
Krass.
Also 2 Jahre, nachdem eine Männerleiche gefunden wurde.
Und fast 3, nachdem sie ihn umgebracht haben. Krasse Scheiße.
Ruth?
Aber sie wurde trotzdem befragt, ja, finde ich gut. Ich meine, damals war es ja ausgesprochen problematisch, vor allem weil, na gut, dann war es nachher 49, weil ja in den ersten Jahren in der Nachkriegszeit sie mit ihren Besatzungsmächten ja auch immer sehr strikt waren, sprich, ne, das ist mein Gebiet und das ist mein Gebiet und das ist mein Gebiet.
Es war ja vor der Mauer noch.
Na, ich rede jetzt noch nicht mal, ich rede von allen Vieren. Ja. Also ich rede jetzt nicht nur West-Ost, sondern dass die Beamten da nicht unbedingt von einem zum nächsten eine Befragung anstellen konnten. Und sie sind ja runter in den Schwarzwald, das heißt Bereich Amerika. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie Frankreich und Großbritannien aufgeteilt waren, ehrlich gesagt. Aber dann sind sie ja von einem zum nächsten gezogen.
Ja.
Von daher erstaunlich, aber 49 für die Situation noch hinständig.
Vielleicht war es aber auch, weil sie sie noch gar nicht verdächtigten, sondern einfach nur wollten, was ist passiert, bla bla bla.
Wann hat die ihn zuletzt gesehen, wann, was hat er getragen, etc. etc. Das sind ja normale Fragen.
Genau, und wir erinnern uns an das Jahr, das ist wichtig, wir erinnern uns an das Jahr, als sie ihn vermisst gemeldet hat.
1,5 Jahre später, nachdem er tatsächlich verschwunden ist.
Warte, weil sie meldete ihn am 10. März 1948 vermisst.
Ja, also 1,5 Jahre ungefähr.
Bei der Befragung sagte Ruth aus, dass ihr Mann vorgehabt hatte, sich in der russischen Besatzungszone einen Lastwagen zu besorgen und sie seit dem 16. November 1946 nichts mehr von ihm gehört habe.
Aber sie haben ihn doch erst November 46 getötet.
Bin ich jetzt falsch? Ist ja 16. November.
Ach so, weil
1946.
Okay, weil du gerade, okay.
Nichts mehr von ihm gehört habe. Sie hat also fast 2 Jahre gebraucht. Sie hat also über ein Jahr gebraucht. Ein Jahr.
Fast 1,5 Jahre, um ihn vermisst zu melden. 1,5 fast.
Fast 2 Jahre. 1,5 Jahre. Bitte. Gebraucht, um ihren Mann als vermisst zu melden. 1,5 Jahre.
Aber ich finde die Begründung durchaus realistisch. Das, was ich ja das hier gerade gesagt habe, mit den Siegermächten. Du kommst nicht so einfach von A nach B, vor allem nicht, wenn du dann auch noch ins russische Besatzungsgebiet
bist. Aber warte ich 1,5 Jahre, um meinen Mann als vermisst zu melden? Selbst wenn es damals eine schwierige Zeit war, warte ich so lange?
Also heute würde ich sagen, nein. Ich weiß nicht, ob es damals tatsächlich als so ungewöhnlich war, dass man dann, vor allem, weil er ja auch gedient hatte, vielleicht hätte man ja auch behaupten können, keine Ahnung, die Russen haben ihn nochmal festgesetzt. Der hatte ja gedient im Wehrdienst, etc. etc.
Möglich.
Andererseits wiederum hat er ja auch beim Britischen,
Auf die Frage nach einem Goldzahn sagte sie, sie weiß nichts von einem Goldzahn.
Sehr realistisch.
Daraufhin war der Fall ungeklärt. Über Jahre hinweg. Los. Erst im Jahr 1953 nahm sich der Kriminaloberkommissar Otto Paukstadt aus Itzehoe die Akte der immer noch unbekannten Leiche aus der Kiesgrube erneut vor. Er glich die Merkmale der Leiche mit den Personenbeschreibungen ungeklärter Vermisstenfälle ab.
Das muss umständlich gewesen sein.
Ja.
A, weil so viele Vermissten da ja waren.
Ja.
In der Nachkriegszeit. Und da war ja nichts mit Computer oder so. Da musstest du ja
krass alles, Scheiße. Alles manuell, alles händisch, alles ohne digitale Unterstützung.
Das muss eine Menge Arbeit gewesen sein.
Es gab nur einen Vermissten, dem der Blinddarm entfernt wurde. Und das war John Blaue. Plaue. Oh Gott.
Na, was denn? Nur Plaue oder Blaue?
Blaue.
Dann hast du es gerade zuerst richtig gesagt.
Okay, es ist so schwierig für mich.
Kathi hat es nicht so mit B und P.
Nein. Wenigstens kann ich inzwischen TR und DR aussprechen. der Kriminaloberkommissar Paukstadt richtete seine Ermittlungen aufgrund dessen von nun an komplett auf Ruth und ihr Umfeld.
Hm.
Er stellte fest, dass der Draht, mit dem die Leiche umwickelt war, der gleiche Draht ist, mit dem Horst Buchholz, der gleiche Draht ist, den Horst Buchholz für seine Werke nutzte.
Ist ja natürlich nicht unauffällig.
Ja, auch die übrigen Gegenstände bei der Leiche konnten zu Ruth zurückverfolgt werden. Außerdem sagten Zeugen aus, dass John Blaue einen Goldzahn hatte.
Aber sehr seltsam, dass seine Frau das angeblich nicht weiß.
Ja, das hätte sie vielleicht sagen sollen.
Echt. Und es war ja nicht billig, sich damals die Zähne machen zu lassen. Ich meine, es ist heute noch nicht billig. Aber.
Vor allem, sie hätte einfach sagen können, ja, mein Mann hatte einen Goldzahn. Warum fragen Sie mich danach? Ja, wir haben hier eine Leiche. Mhm. Wie, Sie haben eine Leiche? Oh mein Gott.
Ja.
Und dann wäre der Fall vielleicht auch längst geklärt gewesen, als ungeklärt. Wer weiß, ja, wer ihn ermordet hat.
Ja, aber der Draht, ne? Das weiß sie dann ja vielleicht wiederum. Und sie hatte ja ihren Horst die Leine immer noch. Wenn sie vielleicht schon getrennt gewesen wären, wäre es gar nicht aufgefallen.
Möglich. Im August 1954 wurden Ruth und Horst dann auch verhaftet.
Überraschung.
Ja. Laut Haftbefehl wurden sie beschuldigt. Und ich zitiere, was da drin stand. In Elmshorn im November 1946 gemeinschaftlich aus niederen Beweggründen einen Menschen getötet zu haben, indem sie dem Ehemann der Beschuldigten mit einem scharfkantigen Werkzeug eine Reihe schwerer Schädelhiebe beibrachten, ihm auf diese Weise schwere Schädelzertrümmerungen zufügten und so seinen Tod verursachten, um ihn als Hindernis zur ehewidrigen Beziehung aus dem Wege zu räumen. Verbrechen nach Paragraphen 46 und 211 Strafgesetzbuch.
Ja. Realistisch.
Logischerweise wurden die Vernehmungen getrennt durchgeführt.
Klar.
Gemeinsam hätte ich auch kein Verständnis für gehabt.
Lass mich raten, sie haben sich nicht gut vorher abgesprochen.
Nein, natürlich nicht.
Sie nie.
Beide verstrickten sich in Widersprüchen und änderten insgesamt über ein Dutzend Mal ihre Tatversion.
Läuft.
Unter anderem gestanden beide mal, also beide, dass sie die Tat alleine begangen hätten. Oder bezichteten jeweils den anderen der alleinigen Täterschaft. Beide mehrfach, also das blieb nie bei einer Variante.
Nicht verwirrend oder so.
Nein. Dann nochmal ein Jahr später, am 9. November 1955, kurz vor Beginn des Prozesses, nahm sich Horst Buchholz das Leben in seiner Gefängniszelle. Er starb daher mit 31 Jahren.
Hm, hat er die Todesstrafe gegeben? Zumindest, wenn bewiesen worden wäre, dass er es war. Also der schlussendlich den mit was auch immer er den Kopf eingeschlagen hat.
Für Ruth kam der Selbstmord recht praktisch.
Wie gesagt.
Denn ab da an blieb sie bei folgender Tatversion. John Blaue habe mit Schlaftabletten Suizid begangen und Buchholz hat dann auf ihren bereits toten Ehemann eingeschlagen. Sie selbst trage nur schwere moralische Schuld.
Klar, sie hat nicht geholfen, die Leiche mit zu entsorgen.
Das ist ja ihre schwere moralische Schuld.
Aber das ist auch eine Straftat. Die nicht korrekte.
Ja, aber sie hat ihn ja nicht getötet, weil John hat sich ja selbst getötet und Horst hat dann auf ihn eingeschlagen, als er schon tot war.
Macht Sinn.
Ja.
Glaubt jeder.
Natürlich.
Beweis mal was anderes.
Zumindest damals.
Ja,
heute hätte man das beweisen können.
Klar, definitiv.
Heute hätte man beweisen können, okay, da waren Schlaftabletten. Er wurde tatsächlich erst nach seinem Tod auf ihn eingeschlagen. Heute, definitiv. Übrigens,
heute hätte man wahrscheinlich sogar, je nachdem, ob wenn ein großer körperlicher Unterschied zwischen ihr und Horst war, ich sag mal, er war, weiß ich nicht, 30 Zentimeter größer, kannst du immer sagen, aus welchem Winkel kam der Schlag mit der Waffe und so weiter. Das kannst du ja heute alles forensisch ganz anders untersuchen.
Ja, eben. Also heute hätte sie damit keine Chance gehabt.
Nee, definitiv nicht.
Damals, wie gesagt, der Tod von Horst kam ihr jetzt zugute. Mhm. Sie hatte eine Version, keiner konnte das Gegenteil behaupten. beziehungsweise beweisen. Also alle konnten was anderes behaupten, aber keiner konnte es beweisen.
Eben. Sie war ja die Einzige, die noch sagen konnte, ja, so lief das ab.
Genau. Problem war nur, dass...
sie vorher ein Dutzend Mal ihre Story geändert?
Ja. Ab dem 14. November 1955 stand Ruth dann vor dem Schwurgericht in Itzehoe. Dieses Gericht glaubte ihre Version der Geschichte nicht.
Überraschung.
Naja, nachdem sie ihre Version 50 eben. Mal geändert hat.
Wenn sie von vornherein immer die gleiche Story erzählt hätte oder zumindest eine sehr ähnliche Story, dann hätte man sagen können, ja gut, okay.
Ja, vor allem das Ding ist natürlich, je öfter wir eine Story erzählen, umso mehr variieren einige Kleinigkeiten. Das ist auch vollkommen normal. In dem Moment, wo es keine Variation gibt, weiß man, dass es gelogen ist.
Vor allem, wenn dann immer die gleichen Worte für benutzt werden.
Ja.
Ja.
Beziehungsweise, mal hast du, das ist halt, so funktioniert das Gedächtnis halt auch, mal fällt dir ein Detail ein, das du vorher gar nicht erwähnt hast, weil es in dem Moment, es war einfach nicht da.
Vielleicht auch eine andere Nachfrage kam, wie auch immer, was ja. dich dann wieder an was anderes erinnert hat, definitiv.
Und mal ist dieses Detail einfach auch wieder weg, weil eben nicht danach gefragt wurde oder eben die falsche Frage gestellt wurde. Und das ist, so funktioniert das Gedächtnis.
Und wenn du einfach immer das Gleiche antwortest, dann ist es entweder ausgedacht oder vorbereitet oder trainiert oder wie auch immer, wenn wirklich immer wortwörtlich das Gleiche rauskommt. Das war ja das, was Ed Kemper gemacht hat in seiner Bewährungsanhörung 2017. Die Frage, warum er getötet hat, beziehungsweise warum er seine Mutter töten wollte.
Ja.
Seine Antwort ist fast immer wortwörtlich die gleiche gewesen, weil es eintrainiert und einstudiert war,
ja.
was er sagen musste. Also daher, dann ist es immer eher auffällig.
Eben.
Naja, Variation in der Story, so ein bisschen, wäre ja gar nicht schlimm gewesen, wenn das Grundlegende immer das gleiche gewesen
wäre. Eben, also wenn die grundlegende Geschichte sich nicht ändert, sondern einfach nur ein, zwei Details mehr sind, ein, zwei Detail weniger. Vor allem das Ding ist, das Gedächtnis funktioniert ja auch auf die, in dem Moment, wo du das erzählst, hast du mit einmal einen Geruch, der Erinnerungen hervorruft, die vorher nicht da waren. Mhm. Oder du hast ein Geräusch, das Erinnerung hervorruft. Also so das sind halt Sachen, die gewisse Erinnerungen triggern können. Und das ist halt, von daher, wenn sie nicht über zwölf Mal ihre Version geändert hätte, hätte es vielleicht anders ausgesehen.
Mhm.
Die Richter gingen davon aus, dass Ruth und Horst den Mord gemeinsam geplant haben.
Logisch. War ja auch sein Draht.
Sie gingen davon aus, dass Ruth John beim Abendessen Schlaftabletten verabreicht habe und sie oder Horst John dann in der Nacht mit einem Beil erschlagen hätten.
Ich würde immer davon ausgehen, dass es gar nicht unwahrscheinlich ist, weil sie die Story mit den Schlaftabletten selber eingeführt hat.
Ja.
Ich kann das sogar mir vorstellen. Ich denke mal, ohne jetzt Fotos oder was gesehen zu haben, ich weiß ja gar nicht, ob es von John überhaupt Fotos gibt. Aber wenn er in der Luftwaffe gedient hat und so weiter, er wird ja körperlich auch relativ stark gewesen sein, gehe ich einfach mal von aus.
Denke ich auch.
Und von daher ist es gar nicht unwahrscheinlich zu sagen, okay, um ihn zu schwächen im Vorfeld schon oder vielleicht tatsächlich auch mit den Tabletten zu töten, hat sie ihm Tabletten schon gegeben. Und wahrscheinlich hatte sie keine Probleme, an die Tabletten ranzukommen, aufgrund ihrer psychischen Erkrankung, die ja, für die sie ja in Behandlung war.
Ja.
Du hast ja höchstgradiges Betäubungsmittel wurde ja damals als Antidepressiva verschrieben.
Ja.
Also wirklich Sachen, die kriegst du heute für Narkose. Ja. Und von daher finde ich es gar nicht unwahrscheinlich, dass sie ohne Probleme auch in sowas rangekommen wäre.
Nach ihren mehreren Nervenzusammenbrüchen, wer weiß, ob sie nicht sogar regelmäßig immer noch Medikamente bekommen hat, damit sie schlafen kann oder so.
Ja.
Also durchaus möglich.
Ja, und auch Nervenzusammenbrüche sind mit Betäubungsmitteln damals behandelt
worden. Ja.
Da gab es ja keine richtigen Psychopharmaka.
Sie wurde also wegen des Mordes an ihrem Ehemann zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt und ihr wurden ihre bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt.
Die gab es da noch, okay.
Mhm. 1968 erkrankte sie unheilbar an Brustkrebs. Daher wurde sie bereits am 31. Januar 1969 per Erlass des damaligen Ministerpräsidenten Schleswig-Holstein aus dem Zuchthaus Lauerhof entlassen. Oh, jetzt habe ich vergessen, wer damals der Ministerpräsident war, zu googeln. Egal.
Ist auch nicht wichtig, ist auch nicht ungewöhnlich. Das wird ja oft gemacht.
Wird auch heute noch gemacht.
Genau, wirklich... deswegen war ja auch bei Heinrich Pomarenke damals die Diskussion, wird er aufgrund seiner Diagnose freigelassen oder nicht, weil er todkrank ist und genauso wird das bei ihr auch gewesen sein. Die Frau stirbt eh demnächst, also werden wir sie entlassen.
Sie lebte bis zu ihrem Tod zurückgezogen in Lübeck. und starb dort am 27. Dezember 1972.
Oh, dann hat sie noch ein bisschen durchgehalten.
An den Folgen von Brustkrebs, ja.
Ja, aber dann hat sie
tatsächlich, noch eine Weile durchgehalten, ja. Ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt, wie damals die Heilungschancen generell waren bei Krebs.
Keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, Chemo wurde damals schon gemacht. Aber ich weiß gar nicht, wie gängig das war. Typisch wäre gewesen, auf alle Fälle ihr die Brüste abzunehmen.
Vielleicht hat es aber schon gestreut.
Aber es ist, naja gut, und selbst dann, selbst wenn du nachher wirklich schon Krebs hast und du hast es vielleicht noch nur in der Brust, dass tatsächlich alle Krebszellen erwischt werden, ist sehr unwahrscheinlich. Und von daher ist ja heute der Standard, selbst wenn der Krebs so schlimm ist und er ist noch in einem Stadium, wo man sagt, okay, du hast noch eine Überlebenschance und du kriegst die Brüste amputiert, hast du hinterher trotzdem immer noch Chemo.
Chemo oder Bestrahlung,
ja. Oder Bestrahlung, ja. Mitunter auch Bestrahlung, aber meistens eigentlich Chemo, weil das ja doch ein sehr aggressiver
Krebs sein kann. Deswegen hoffe ich unglaublich auf die Forschung von BioNTech.
BioNTech, ja.
Ja. Definitiv. Also da hoffe ich richtig drauf. Ich glaube, sie haben jetzt mit den Menschenstudien angefangen.
Ja, die laufen schon und die laufen auch sehr gut. Deswegen hat BioNTech, wann war denn das, letzten Monat? Also für alle, die es noch nicht wissen, nur kurze Erklärung. BioNTech ist ja Corona-Berühmtheit, ne? Sind in der Entwicklung für eine Spritze tatsächlich, ist ein Medikament, gegen großzellige Krebsarten.
Genau, das heißt, die Tierstudien waren absolut erfolgreich.
Super erfolgreich. Sie haben im Januar diesen Jahres mit Menschentests angefangen, mit der klinischen Studie. Und sie haben, ich will nicht lügen, im Februar oder im März sogar schon gesagt, dass sie planen, das Medikament 26 auf den Markt zu bringen. Hm. Von daher ist es ja gar nicht so weit weg. Und dann kann ich mir auch nur vorstellen, dass die Menschentests auch sehr gut laufen.
Ja.
Ansonsten hätten sie das nicht bekannt gegeben.
Vor allem bei den Tierstudien haben sie festgestellt, also die Spritze, die kann verabreicht werden vor der OP, kann OPs auch generell komplett je nach Krebsart nichtig machen, also dass man gar nicht mehr operieren muss, weil dieser Impfstoff in Anführungszeichen die Krebszellen angreift und zwar ausschließlich die Krebszellen und das ist super. Und die Nebenwirkungen sind dadurch nicht mehr so heftig wie bei Chemo und Bestrahlung.
Ist es keine Heilung?
Nein.
Aber es hindert den Krebs daran, weiterzuwachsen und war mitunter erfolgreich darin, zumindest einen gewissen Schrumpfeffekt, sag ich mal, hervorzurufen, was die vorhandenen Tumore
schon. Und der Plan ist ja auch, das als Ersatz von Chemo und Bestrahlung auch nach der OP zu verwenden, weil es ausschließlich die Krebszellen, die noch im Körper verblieben sind, angreift. Und das Ganze ohne Übelkeit, Gewichtsverlust und Haarverlust und alle anderen Nebenwirkungen.
Das Einzige, was ich daran gruselig finde, künstliche Intelligenz hat sich den Kram ausgedacht. Das war kein Mensch.
Das ist wirklich creepy, aber ich finde die Forschung absolut interessant und hoffe richtig auf dieses Medikament. Vor allem, weil ich weiß, dass sie ja die gleiche Forschung machen mit kleinzelligen Krebssorten.
Ich glaube, da wird das aber bedeutend komplizierter.
Da wird es komplizierter, aber wenn sie den einen Krebs, also ich sag mal, die großzelligen,
Du hast Hoffnung, dass...
Ich habe Hoffnung, ja.
Ja, ich finde das nur super gruselig, dass die künstliche Intelligenz war. Ja, das ist hier die menschliche DNA. Guck mal, das ist die DNA vom Tumor. Ja, guck mal, wenn wir das so und so machen, dann schrumpft der Tumor. Ich würde mir denken, okay, in 100 Jahren werden wir von Computern regiert. Das ist mein Gedanke, wenn ich sowas lese.
Oder ausgerottet.
Oder so. Wir kennen genug Horrorfilme, Sci-Fi-Horror etc.
Es gibt genug Filme, Serien und Bücher darüber. The 100.
Ich finde Matrix noch viel realistischer.
Das stimmt.
Ich meine, The 100 finde ich auch gar nicht so unwahrscheinlich. Vor allem, da sie jetzt den Test machen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, sie suchen ja Probanden. Probanden in Anführungsstrichen, sie haben es tatsächlich als Job hier ausgeschrieben. Für Menschen, die bereit sind, 60 Tage im Bett liegen zu bleiben, fast 60 Tage.
Habe ich im Radio gehört.
Ja. Und dann halt aber so
mit dem Kopf nach unten.
Ja, also quasi in dem Winkel, in dem man alle Mütter, die das vielleicht durchmachen mussten, um die Wehen hinauszuzögern, wenn das Kind noch zu schwach ist, werden die Mütter oft auch in diese Lage gelegt, weil die Flüssigkeit dann in Richtung Kopf fließt und dann die Wehen geschwächt werden. Und
hat so bei meiner Schwester nicht funktioniert.
Ja. Und von daher, ich würde es nicht machen wollen.
Auf gar keinen Fall.
Aber das sind halt Tests, um auszuprobieren, was den Astronauten hilft, wenn sie zum Mond oder zum Mars geschickt werden.
Und es gibt für diese 60 Tage 18.000 Euro.
Ja.
Also schon...
Ist ein guter Lohn. Ist 60 Tage, muss man ja mal so sagen. Ne?
Definitiv. Und das war so, auf gar keinen Fall.
Nee, never ever. Also ich würde auch diverse Sachen mitmachen. Ich würde mich auch für klinische Studien durchaus bereit erklären. Da hätte ich auch Interesse dran. Aber ich würde niemals mich 60 Tage ins Bett
legen. Ich glaube, du würdest für das allerdings auch ausgemustert werden.
Ja.
Weil da haben sie also hohe medizinische Standards. Du musst komplett gesund sein. Ja, da darf und da sind einige Sachen.
Und dann gucken sie sich meine Krankenakte an, die dann 13.000 Kilometer dick ist. Frau Marie, nee, das lassen wir mal.
Ja. Also das ist so das Ding.
Da bin ich raus.
Also, ja, das war es tatsächlich auch mit Bruce Powell. Das war ein kleiner Fall diesmal.
Ja, kleiner, kurzer Fall. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass wir zwischendurch jetzt auch mal einen kürzeren Fall hatten. Wir hatten ja jetzt super lang Ed Kemper als Reihe. Carol Chessman wird unser nächster Fall sein. Ich möchte, dass es nur eine Folge ist, weil alles das auseinanderzuziehen, die Story ein bisschen blöd wird. Aber ich denke mal, unsere nächste Folge wird dadurch etwas länger werden. Einfach, weil es zu teilen keinen Sinn ergibt in der
Story. Das heißt aber, ich habe noch 2 Wochen Zeit für Danny Rawlings?
Ja.
Okay, dann kann ich mir die Doku auch später reinziehen.
Und Danny Rowling, was meinst du, 2 Folgen?
Ah, es ist schwierig. Ich glaube, es könnte auch nur eine werden. Okay. Kommt drauf an, was ich jetzt in der Doku noch rausfinde. Da die Bücher über ihn, die sind mir tatsächlich zu anstrengend zu lesen. Und das nicht, weil es auf Englisch ist, sondern einfach, weil der Schreibstil wirklich scheiße ist. Also wirklich richtig, richtig schlecht ist. Also ich kann mit diesem Schreibstil, bei allen Büchern über ihn ist dieser Schreibstil einfach so... Oh, Ich kann mich nicht konzentrieren und das regt mich auf und dann lese ich alles von vorne und dann weiß ich nicht, was sie eigentlich von mir wollten und also, wie Herr der Ringe.
Oh Gott, Herr der Ringe. Oh Gott, ich habe nichts Schlimmeres in meinem Leben bisher gelesen.
Es ist furchtbar. Ich habe Herr der Ringe ja auch abgebrochen.
Ich habe mich da durchgezwungen, damit ich behaupten kann, ich habe alle 3 Teile Herr der Ringe gelesen, aber never ever würde ich jemals ein anderes Buch von Tolkien anfassen. Ist ja furchtbar. Also 5 Seiten, 21 Zeilen hat er einen scheiß Berg beschrieben.
Ja.
Nein.
Ja. Und deswegen, nein.
Aber dann habe ich vielleicht auch Zeit. Ich würde ganz gerne einen großen Fall dann nach Carol Chessman machen. Also entweder vielleicht sowas wie Jeffrey Kemper oder H.H. Holmes oder irgendwie sowas, irgendwie einen größeren Fall. Aber dafür bräuchte ich auch mehr Puffer. Von daher ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt den Aufbau so machen. Dann haben wir ja noch Zeit.
Also nächste Woche dein Fall, darauf die Woche Danny Rowling. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es 2 Folgen sind
oder
nicht.
Naja, aber ich bin ja mit Chessman fast fertig. Ich habe jetzt nur noch ein paar Transkripte nachzulesen, die ich ja gestern gefunden habe. Und dann bin ich eigentlich durch mit dem Fall. Von daher habe ich dann ein paar Wochen tatsächlich Puffer zu sagen, okay, ich kann mich wieder an einen größeren Fall machen. Von daher, ja, so geht das dann erstmal weiter in den nächsten paar Wochen bei uns. Also bis dann.
Bye, bye.